Es ist wie ein Boxenstopp in der Formel 1, der länger dauert. Ich beginne heute ungewohnt und vielleicht auch unerwartet mit einem Bekenntnis unserer Armut als Gemeinde. Wir sind oft arm im Gebet. Wir sind manchmal arm in der Liebe. Sicher arm in Eifer, arm in Mut, arm an tief erlebter Freude. Darf man so etwas sagen? Ja, nur wenn es stimmt. Aber wenn es stimmen sollte, dann ist es gut, Armut zu bekennen, sie offen auszusprechen. Denn in der Ökonomie der Gnade Gottes, wie bei Gott Gnade funktioniert, ist unsere Armut ein Pull-Faktor. Unsere Armut weckt sein Erbarmen. Unsere Armut disqualifiziert uns nicht in seinen Augen. Sie stößt ihn auch nicht ab, er wendet sich nicht ab, er bedeckt sich nicht die Augen, sondern unsere Armut zieht ihn an wie ein Magnet. Er läuft zu den Armen. Und die Gnade von Jesus macht die Armen reich. Daher ist es nicht schlecht, als einzelne Person oder eben auch als Gemeinde Armut, wenn sie wirklich da ist, zu bekennen, sie auch schmerzhaft zu spüren und auch unter Tränen zu sagen, ich spüre meine Armut. Wir spüren unsere Armut. Schlecht wäre es, arm zu sein und zu sagen, ich bin reich, wir sind reich. Blind zu sein für die eigene Armut. Also noch einmal, wir sind oft arm an Gebet. Wir sind manchmal arm an Liebe. Arm an Eifer, an Mut, an tief erlebter Freude. Aber wir müssen ja nicht arm bleiben. Denn Paulus hat gesagt, er, der reich war, wurde arm um unseretwillen, damit wir durch seine Armut reich würden. Und doch, vielleicht spürst du das jetzt, es fällt uns sehr schwer, an uns und Armut zu denken, das zu verbinden. In uns sträubt sich etwas gegen diese Bezeichnung als arm. Wir wollen glänzen. Es wäre uns viel lieber, wenn wir gut dastehen könnten. Noch ein Bild. Regen, haben wir heute schon gehört. Regen fällt vom Himmel. Nicht hier ein bisschen und da ein bisschen und da ein bisschen und dazwischen nichts, sondern meist über eine Fläche. Und dieser Regen trifft alles. Aber wo sammelt sich das Wasser? Das Wasser fließt zusammen dort, wo es tief ist, oder? In den Tälern, in den Pfützen, in den Gräben. Und genauso ist es mit der Gnade Gottes, die zu den Niedrigen fließt, nicht zu denen, die hoch sind. Gottes Gnade fließt dorthin, wo wir bedrückt sind, wo wir es erleben, dass wir arm sind. Gottes Gnade fließt nur zu denen, die ihren Mangel spüren. Spüren wir als Baptistengemeinde Innsbruck unseren Mangel? Spüren wir unsere Armut? Spürst du persönlich Armut? Oder dürfte es so weitergehen, wie es auch jetzt schon ist? Ist alles gut? Dürft es ruhig so bleiben? Oder wünschst du dir Veränderung? Für dich? Für uns? Bitte betet mit mir. Herr Jesus, erbarme dich unser. Du kennst uns, wie wir sind. Und du weißt, dass unter unserem Lack reichlich Rost zu finden ist. Wir bitten dich, dass du uns belebst, dass du uns reich machst, dass du uns in der Tiefe begegnest und dass wir von dir Gnade empfangen dürfen zur Veränderung, damit wir reich werden durch dich, durch dein Evangelium. Und auch, damit wir etwas weiterzugeben haben. Amen. Ich bin geliebt. habt ihr nicht gesehen, weil die Augen vielleicht zu waren. Meine Tochter hat mir eine Wasserflasche gebracht. Da ist ein ganz scharfes Ingwergetränk drin. Hoffentlich macht es das besser. Jetzt seht ihr hinter mir die Kraft des Evangeliums erfahren. Das ist unser Jahresthema als Gemeinde 2025. Man könnte auch sagen, den Reichtum des Evangeliums erfahren. Oder man könnte dieses Bild ansehen und sagen, nass werden, nicht trocken bleiben. Ich werde heute über vier Aspekte des Evangeliums reden. Über das rettende Evangelium, das persönliche Evangelium, das verändernde Evangelium und das sich ausbreitende Evangelium. Im Evangelium steckt die Kraft zu retten. Es ruft uns in eine Beziehung, es verändert uns und es breitet sich aus. Diese vier Aspekte des Evangeliums, da wird einiges Autobiografisches dabei sein. Ich habe vier, eigentlich drei Objekte mit, um zu verdeutlichen, was ich sagen möchte. Und bitte seid nicht alarmiert, ich werde immer wieder dazwischen kurz beten. Beginnen wir mit dem rettenden Evangelium. Stell dir einen Burschen vor, kurz vor deinem 6. Geburtstag, an einem leeren Strand in Jugoslawien im Sommer im Jahr 1984. Der Junge ist im Wasser, also wirklich im Wasser, also unter der Wasseroberfläche schwebend. Er hat eben seinen Schwimmreifen verloren. Das wäre mein erstes Objekt gewesen, aber diese Produkte wurden verdrängt von den Schwimmreifen am Oberarm. Ein aufblasbarer Schwimmreifen um die Körpermitte. Ich habe den verloren, ich kann nicht schwimmen, mein Vater schläft am Strand. Kein Drama, ich bin ja hier. Was habe ich getan im Wasser schwebend? Ich erinnere mich noch, als ob es gestern gewesen wäre. Ich habe über das rettende Evangelium nachgedacht. Ich habe an Gott gedacht, den Schöpfer von allem, meinen Schöpfer. Ich habe an meine Sünde gedacht. Das bedeutete damals für mich ungehorsam gegenüber meinen Eltern, garstig sein zu meinen zwei jüngeren Geschwistern. In beiden war ich semiprofessionell. Und ich habe an Jesus gedacht, an seinen Tod am Kreuz für mich und dass er mir meine Schuld vergeben möchte und dass er auferstanden ist. Und zu guter Letzt habe ich daran gedacht, dass ich dieses Geschenk der Vergebung aber annehmen muss. Es wird mir angeboten, ich kann mich entscheiden dafür, dagegen und das hatte ich noch nicht getan. Und dann ging mir die Luft aus. Das ist das Evangelium in seinen Grundzügen, oder? Gott, Sünde, Jesus, Glaube. Es ist einfach. Es ist auch unglaublich tief, aber es ist so einfach, dass es sogar für Fünfjährige verständlich ist. Das Evangelium ist eine verbale Botschaft und ich hatte sie gehört durch meine Eltern und verstanden in diesen Grundzügen, auf mich angewandt, aber noch nicht angenommen. Paulus beschreibt den Kern des rettenden Evangeliums in seinem ersten Brief an die Korinther so: Ich erinnere euch an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, durch das ihr auch gerettet werdet. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, dass er auferweckt wurde am dritten Tag nach der Schrift. Und im Brief an die Römer sagt Paulus, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Hat dir schon einmal jemand das Evangelium erzählt? Ja? Wer war das? Und wie war das für dich? Von wem hast du es zum ersten, zweiten, dritten Mal gehört? Welche Fragen sind dann bei dir aufgetaucht? Warst du auch so jung wie ich? Oder warst du älter? Warst du skeptisch, neugierig? An diesem Tag in Jugoslawien habe ich noch nicht Ja gesagt zu Jesus. Das geschah rund 2 Jahre später. Herr Jesus, bitte vergib mir meine Schuld. Ich glaube an dich, ich vertraue dir. Und wie befreiend war das damals für mich, wie frohmachend als 7-Jähriger diese Beziehung mit Gott zu starten. Ich habe dieses rettende Evangelium gehört, verstanden, zu Herzen genommen und geglaubt. Und damals als Kind und für viele Jahre danach war das Evangelium für mich die Botschaft der Rettung, in der die Kraft liegt, mit Gott versöhnt zu werden. Der einzige Weg zu Gott, der einzige Weg ins ewige Leben. Ein Angebot, das jedem Menschen gilt, uns aber eine Entscheidung abverlangt. Ein Geschenk, ja, aber kein automatisches. Ein Geschenk, das wir entweder annehmen oder zurückweisen dürfen. Hast du den Film Matrix gesehen mit Keanu Reeves? Na, es ist niemand hier, der so alt ist wie ich. Seid alle jünger und älter. Es war ein mega Film. In diesem Film wird dem Helden der Handlung in einer Szene zweierlei angeboten. Zwei Hände strecken sich vor ihm aus mit 2 Tabletten. Ich glaube, eine ist blau und die andere ist rot. Und wenn er die eine nimmt, dann geht sein Leben weiter wie bisher. Nichts wird sich ändern. Aber wenn er die andere nimmt und schluckt, dann beginnt sein Leben neu. Und nur dann wird er wirklich frei sein. Und sehr lange habe ich das Evangelium fast nur so verstanden, als Tablette, die man schluckt oder halt nicht schluckt, als Eintrittskarte in den Himmel. Und das ist das Evangelium auch. Es ist die einzige Botschaft, in der die Kraft steckt, mit Gott versöhnt zu werden, gerettet zu werden. Aber das Evangelium ist noch viel mehr, viel mehr. Herr Jesus, wir danken dir so sehr für dieses rettende Evangelium. Es ist kein Geschichtel, sondern historische Begebenheit, dass du Mensch wurdest als Gott, dass du gestorben und auferstanden bist. Und dass wir durch deinen Tod Leben empfangen dürfen. Der einzige Weg, dieses Leben, diesen Frieden, diese Rettung zu bekommen. Vielen Dank dafür. Bitte zeige uns auch, was das Evangelium darüber hinaus ist. Amen. Das bringt uns zum zweiten Punkt, zum persönlichen Evangelium. Wie konnte ich das Evangelium so lange primär als Transaktion verstehen, als für uns höchst vorteilhaften Tausch, wo all unsere Ungerechtigkeit, also unser Defizit von Jesus übernommen wird und wir seine vollkommene Gerechtigkeit, die maximal positive Bilanz von ihm empfangen. Und ja, das geschieht, diese Transaktion im Evangelium. Aber es ist natürlich kein Selbstzweck, es ist nicht das höchste Ziel. Wieso gibt es diese Versöhnung mit Gott? Was ist das so klar auf der Hand liegende höchste Ziel des Evangeliums? Petrus, und der hat es gewusst, beschreibt es so. Es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten. Das ist das rettende Evangelium. Damit, also wozu? Damit er uns zu Gott führe. Zu Gott kommen zu dürfen, ist das höchste Ziel des Evangeliums. Gott macht aus Feinden Freunde, Kinder, sogar eine Braut. Hört ihr das an? Freunde, seine Freunde, seine Kinder, seine Braut. Vielleicht die 3 tiefsten Beziehungswörter, die wir haben. Das höchste Ziel des Evangeliums ist eine persönliche Beziehung mit Gott selbst. Alles andere, was wir geschenkt bekommen, Vergebung, eine neue Familie, ewiges Leben, verblasst im Gegensatz zu diesem größten Geschenk. Gott selbst ist das größte Geschenk, das er uns gibt im Evangelium. Er schenkt sich uns Und das ist das persönliche Evangelium. Als ich 17 Jahre alt war, ging ich durch die erste große Tiefe, würde gern sagen Scheiße, meines Lebens. Die Eltern hatten gerade Haus gebaut, dann wurde mein Vater manisch-depressiv. Google es, wenn du nicht weißt, was das ist. Ich habe es nicht gewusst mit 17. Dann wurde er arbeitslos. Die Ehe meiner Eltern stand kurz vor der Kippe. Die Familie vor dem Zerbruch. Wenige Monate vor der Matura. Ich hatte keinen Plan, was ich mit meinem Leben mache nachher. Eine schierige Zeit. Und während mehrerer Monate setzte ich mich jeden Abend so rund um 9 Uhr in mein Bett mit der Bibel. Und dann habe ich dieses seltsame Objekt zur Hand genommen, also nicht spezifisch dieses, sondern eines wie dieses, eine Kassette, und habe mir eine Predigt angehört. Über mehrere Monate jeden Abend. Nicht, weil ich musste, nicht, weil mir irgendwer gesagt hat, du sollst, sondern weil ich wollte. Und ich wollte das, weil ich etwas Neues erlebt habe. Ein Versprechen, das Jesus gibt und das wahr geworden ist in meinem Leben. Jesus sagt im Johannes-Evangelium zu seinen Jüngern am Tag vor seinem Tod: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. In 3511 Brunkirchen, Brunfeldgasse 23, im ersten Stock in meinem Schlafzimmer, ist Gott gekommen und hat gewohnt bei mir. Jesaja beschreibt dieses gewaltige Erlebnis so: So spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt. Dort ist sein Wohnort und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben das Herz der Zerschlagenen und aufzurichten den Geist der Gebeugten. Mir war, als ob Gott jeden Abend zu mir auf Besuch kommt und sich genauso darüber freut, wie ich mich auf ihn freue. Mein Verstand hat Schätze gehoben, hat Honig gekostet, mein Herz hat gebrannt. Gott war auf einmal nicht mehr etwas, was ich primär gehört habe von anderen, sondern erlebte Realität. Nahe und überwältigend. Als Blaise Pascal, der geniale französische Mathematiker, Physiker und Philosoph und Christ, 1662 starb, hat man eingenäht in seinen Mantel, hier also über dem Herzen, ein handgeschriebenes Fragment gefunden. Auf Französisch natürlich, aber hier ein Ausschnitt der deutschen Übersetzung. Jahr der Gnade 1654, Montag, den 23. November. Seit ungefähr abends 10:30 bis ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht. Feuer. Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, also der Beziehungsgott, der persönliche Gott, nicht der Philosophen und Gelehrten. Gewissheit, Gewissheit, Empfinden, Freude, Friede. Freude, 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 Tränen der Freude. Jesus Christus, Jesus Christus. Er stammelt. Es sind keine ausformulierten Sätze, aber es sind sehr beredte Worte. Er ist Gott persönlich begegnet. Und auch du brauchst, auch wir brauchen solche tiefgehenden persönlichen Begegnungen mit Gott. Momente, in denen er uns erwischt. Gipfelmomente des persönlichen Evangeliums. Wir brauchen sie, weil in ihnen wir eine Vision Gottes erfahren, die bei uns bleibt, die anhält, die unser Leben mit Kraft erfüllt, die uns verändert in der Tiefe, wo die reine Ratio alleine nicht hinkommt. Ich weiß, viele von euch haben sowas erlebt. Manchmal als Feuer, so wie er es hier beschreibt, ein einzigartiges Erlebnis wahrscheinlich, aber viel öfter nicht als lodernd, sondern als Glut, die unser Herz wärmt, die uns unglaublich gut tut. Paulus hat das so beschrieben: Die Liebe Gottes ist ausgegossen, also viel, in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Es geht hier nicht um triumphale Gefühle. Bitte versteht mich nicht falsch. Es geht nicht um Ekstase. Gefühle spielen eine Rolle. Es geht auch nicht um ein Überbordschmeißen des Verstandes. Das würde überhaupt nicht passen. Aber es geht um ein tiefes, persönliches Erleben Gottes. Es geht um eine Erfahrung, wie Hiob sie hatte. Der sagt: Ich hatte von dir nur vom Hörensagen gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Wir brauchen diese Begegnungen mit Gott, dieses persönliche Evangelium, dass er immer wieder zutiefst real und persönlich wird für uns. Ein spontaner Einwurf. Gut, dass meine Frau nicht da ist. Die zittert immer, wenn ich spontan predige. Die Englischcamps sind für 12- bis 18-jährige Jugendliche. Da möchten wir, dass sie in ihrer Beziehung zu Jesus wachsen. Und wir fragen sie jedes Jahr: Wie geht es dir mit Jesus? Und oft sagen sie: Das hat mich jetzt ein Jahr lang niemand gefragt. Ich glaube, es gibt eine Scheu unter Erwachsenen, nicht nur unter uns, aber auch unter uns, über die persönliche Beziehung mit Gott zu reden. Wie geht es dir mit Jesus? Herr Jesus, wir brauchen dich. Wir brauchen mehr als nur Wissen über dich. Wir brauchen mehr als nur positive Gefühle. Wir brauchen dich selbst, dass du uns begegnest. Du bist auferstanden, und wenn das irgendeine Bedeutung hat, dann bedeutet es, dass du uns begegnen kannst. Und wenn du uns begegnest, dann ist es gewaltig, weil du gewaltig bist. Bitte, Herr Jesus, lass das Evangelium in unserem Leben persönlich werden. Bitte begegne uns. In der Tiefe. Amen. Wir kommen zum dritten Aspekt des Evangeliums. Es hat die Kraft, uns zu verändern. Da hätte ich am meisten zu sagen, aber das geht nicht. Erste Frage: Brauchen wir überhaupt Veränderung? Unsere Zeit sagt uns, Hollywood, jeder Disney-Film, den ich die letzten 20 Jahre gesehen habe und vieles mehr: Der Mensch ist seinem Wesen nach gut und das Herz des Menschen ist gut. Das ist natürlich Unsinn, weil es jeder rationalen Prüfung nicht standhält. Auschwitz, Ruanda, Butscha, Gaza, der Fall Pellicot, etc. etc. Dass wir gut wären, ist auch das glatte Gegenteil von dem, was Gottes Urteil über uns ist, wenn er sagt: Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Und Paulus sagt von sich selbst: Ich weiß, dass in mir, in meinem alten Ich, unberührt von Gott, nichts Gutes wohnt. Nichts Gutes. Das ist unser aller Startpunkt, wenn wir gerettet werden. Gott beginnt bei jedem von uns mit Null. Und er muss nicht nur sanieren, er muss was ganz Neues aufbauen. Aber wisst ihr was? Ich bin überzeugt, dass wir das nur theoretisch bejahen. Wirklich glauben, dass nichts Gutes ist in uns ohne Gott, tun wir nicht. Das wird so wehtun. Ich glaube, wir denken, zumindest bei mir findet es, also so schlimm ist es auch nicht. Ein paar tolle Eigenschaften bringe ich schon mit. Ja klar, es gibt auch in mir, in uns noch Böses, aber das hält sich doch sehr in Grenzen, oder? Wir sind Christen. Ich glaube, ihr kennt dieses Bild vom Wasser, das fast klar ist, aber unten ist ein Sediment. Dann kommt der Sturm und dann ist die klare Reinheit futsch. In den ersten beiden Jahren der Pandemie hatte ich mit vielen äußerst hässlichen Christen zu tun. Also nicht hier hässlich, gell? Ihr wisst, was ich meine. Die waren alle hübsch und fesch, aber die Seele war hässlich, verbittert, bösartig, angriffslustig, pathologisch selbstbezogen, sich selbst entschuldigend, giftig gegenüber anderen. Und was mich am meisten erschüttert hat, war, dass sie sich durch die Bank dessen nicht bewusst waren. Die haben nicht gemerkt, wie sie drauf sind. Sie lebten ohne Ausnahme in einem angenehmen Selbstbetrug mit riesengroßen blinden Flecken. So sind wir nicht. Schön wär's. So sind wir. Du belügst niemand so gut wie dich selbst. Und irgendwann hat es dann auch bei mir geklingelt und ich habe mir gedacht, wenn die alle so sind, dann bin ich sicher nicht die Ausnahme. Auch ich habe massive Blindenflecken. Dinge, die ich nicht weiß über mich, die fürchterlich sind. Wo ist die Finsternis in meinem Herzen, die ich nicht sehen kann, weil ich sie nicht sehen will? Wo sündige ich an Gott, an meiner Familie, an euch, ohne es zu wissen, weil ich mich selbst raffiniert täusche und schlicht nicht ehrlich bin? Wisst ihr, wir wollen uns alle keine Blöße geben. Wir wollen alle souverän wirken. So als ob wir unsere 7 Sachen beieinander hätten. Aber das hat niemand von uns. Wir wollen alle präsentabel erscheinen. So wie eine mediterrane Villa im Sonnenschein. Aber innen drin sind wir das nicht. Und wenn wir so tun, als ob es so wäre und in der Sicherheit oberflächlicher Begegnungen bleiben, dann spielen wir Gemeinde. Heiliger Geist, wir bitten dich, richte du deinen Lichtkegel auf die Sünde in uns, die wir noch nicht kennen, und überführe uns. Und wir bitten dich, gib uns den Mut, das Dunkle zu sehen und dann auch mit jemand über das Dunkle in uns zu reden, es jemand zu zeigen. Das ist der Buchstabe J, der steht für Jesus und Jünger und manches mehr. Diese Form beginnt mit einer Viertelkurve hinunter zum Tiefpunkt, dann kommt wieder eine Viertelkurve hinauf und eine Gerade, die deutlich höher führt. So viel zur Geometrie dieses Buchstabens. Und diese Form, erst hinunter und dann hinauf, ist die Dynamik der Veränderung durch das Evangelium. Es gibt keine Veränderung, kein Wachstum ohne Zerbruch, ohne ein Erschrecken über uns selbst, einen ehrlichen Blick in den Spiegel, auf den ein Schock über unseren wahren Zustand folgt. Betroffenheit, Scham, Reue, Demut. Wer dem hier ausstellen will, wer dem ausweicht, wird ohne Veränderung bleiben. Hören wir auf Martin Luther in der ersten seiner 95 Thesen. Als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, wollte er, dass das ganze Leben der Glaubenden Buße sei. Betroffenheit über die Sünde in mir ist immer der erste Schritt zur Veränderung. Als ich im November auf den stillen Tagen war, haben wir das Abendmahl gefeiert. Und vor dieser Feier hat Gott mir eine Sünde gezeigt in meinem Herzen, in meinem Leben, in meinem Dienst. Die hatte ich vorher noch nie in dieser Deutlichkeit gesehen. Ich war eine halbe Minute lang entsetzt. Hab gedacht, jetzt ist es aus zwischen uns. War erschrocken über mein Herz. Wollte vor Gott in Grund und Boden versinken. Habe mich gefühlt wie der größte Sünder unter uns. Und dann ist etwas Sensationelles geschehen. Hier und hier. Das habe ich nicht gesteuert. Das hat er gesteuert. Die Betroffenheit in mir hielt an, aber daneben hat sich eine zweite Realität gestellt. Ein Gedanke, der wie ein triumphales Lied in mir war. Auch das hast du mir vergeben. Auch das hast du mir vergeben. Das ist die Kraft des Evangeliums. Urteil und Freispruch in einem. Trauer und Freude in einem. Sterben und Leben. Hinunter und hinauf. Und ich rede heute nur über das Hinunter, weil wir da ja anfangen müssen. Hab den Mut, in den Spiegel zu schauen. Dein ungeschöntes Ich zu sehen. Sieh deine außerordentliche Armut. Tu Buße über deine Arroganz, dass du denkst, du verstehst es richtig, du tust es richtig, du bist richtig. Bitte Gott, dir deine Ruhmsucht zu vergeben. Sinke hinunter, weine, verzweifle, zerbreche und dann lass ihn dich wieder hochheben. Gott begegnet uns am Tiefpunkt mit liebendem Gesicht. Er liebt uns am Tiefpunkt und dann führt er uns wieder hinauf. Zerbruch über uns selbst ist nie eine Sackgasse, sondern der Wendepunkt. Eine Rampe zum Abheben in die tiefe Veränderung. Diese J-Dynamik, die gilt natürlich nicht nur für uns. Der Pionier ist Jesus selbst. Hinunter in den Tod, hinauf in der Auferstehung. Und wir gehen denselben Weg mit ihm oder keinen anderen Weg. Es gibt nur diesen Weg. Danke, Herr Jesus, dass wenn wir dein Erbarmen und deine Güte sehen, deine persönliche Liebe zu uns, du selbst dieses Hindernis in uns überwindest, dass wir uns scheuen, uns selbst so zu sehen, wie wir sind. Du bist der Einzige, der die Hässlichkeit in uns in Schönheit verwandeln kann, der uns neu macht. Bitte zeige uns, wer wir sind. Danke, dass du uns verändern kannst durch dein Evangelium. Amen. Es gibt so viel zu sagen, ich habe das Gefühl, ich bleibe euch so viel schuldig. Wir kommen zum vierten. Kommen zwei Wochen zum Seminar. Da haben wir 3 Stunden Zeit, über das zu reden, was ich in 30 Minuten versuche. Der vierte und letzte Punkt ist das sich ausbreitende Evangelium. Das Evangelium breitet sich seiner Natur entsprechend aus, weil Gott das Liebe grenzenlos ist. Es ist wie die Wellen, wenn man einen Stein ins Wasser wirft. Sie breiten sich aus. Das Evangelium hat sich von Jerusalem aus über die ganze Welt ausgebreitet. Es wandert von einem Menschen zum anderen. Das Evangelium hat Füße, deine Füße. Wie lieblich, sagt Jesaja, sind auf den Bergen, das ist ein Tiroler Vers, die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt. Das ist ein Lieblingsbibelvers von Dave Osterhus. Vielleicht kennst du ihn, vielleicht nicht. Das ist jemand, der seine Heimat verlassen hat, neue Kultur, neues Land, neue Sprache. Damit sich das Evangelium in Österreich unter den jungen Menschen ausbreitet. Durch ihn breitet sich das Evangelium aus. Der Klaus, er sitzt da drüben, du kannst ihn kennenlernen, er ist freundlich. Er fährt alle paar Wochen zu Gemeinden quer durch Österreich, um Menschen dafür zu gewinnen, dass sie das Evangelium dorthin bringen, wo es kaum gehört wird. Zu Volksgruppen, die unerreicht sind. Ich habe es sehr schön gefunden und war vor 2 Wochen, als der Karl-Heinz gebetet hat, dass wir für viele Menschen das einzige Evangelium sind, das sie erleben können. Und dass wir hoffentlich eine gute Übersetzung sind. Könnten wir mehr wagen, damit das Evangelium, damit der Funke des Evangeliums überspringt? Das dauert jetzt ein bisschen, aber. Letzten Sommer in Amerika habe ich diesen Pullover gesehen, in einem Gebrauchtkleidungsgeschäft. Der war so schön. Ich habe mich sofort verliebt. Die Hälfte meiner Familie, keine Namen werden genannt, haben gesagt, was? Nein, niemals, das darfst du nicht anziehen. Beim 3. Mal in diesem Geschäft war er noch immer da und ich habe ihn gekauft. Und der passt ja gar nicht richtig zu mir. Ich bin ja, glaube ich, kein Pfau, der nur auffallen will. Aber dieser Pullover will auffallen. Wir haben dann Freunde besucht, eine Familie mit einem älteren Mann, über 70, den ich sehr schätze. Ein Mann, der Jesus liebt. Und ich habe mir diesen Pullover angezogen, bin ins Wohnzimmer spaziert. Alle haben aufgehört zu reden. Und ich habe gesagt, manchmal muss man etwas wagen in der Mode. Und er hat nach ganz kurzer Pause gesagt, wage etwas für Jesus. Nicht als Tadel. Ich glaube, geistgeleitet. Wage etwas für Jesus. Lasst uns heuer mehr wagen für Jesus. Je mehr wir die Kraft seines rettenden Evangeliums erfassen, je mehr du in einer lebendigen Beziehung mit Gott selbst bist, die dein Herz wärmt, und je mehr das Evangelium dein Wesen verändert, umso mehr wird es sich von uns ausbreiten. Umso mehr werden wir leuchten und mutig etwas wagen. Denn wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Vater im Himmel, wo wären wir ohne deinen Sohn? Herr Jesus, wo wären wir ohne dein Evangelium, dein Sterben und Auferstehen? Heiliger Geist, wo wären wir ohne dich, der uns diesen Reichtum transferiert in unser Leben hinein? Wir bitten dich um Glauben in uns. Wir bitten dich um Gehorsam. Wir bitten dich um ein tieferes Erfassen deiner Liebe zu uns, damit wir tief verändert werden, damit wir aus dir der Quelle heraus leben, damit unser Leben leuchtet. Danke, Vater, für das Evangelium. Bitte lass es fruchtbar sein unter uns in diesem Jahr und darüber hinaus, damit ein Teil unserer Armut, der nicht notwendig ist, durch das Evangelium und dich in Reichtum verwandelt wird. Wir bitten dich im Namen von Jesus. Amen.